Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene aus dem Film Fight Club erinnerst, aber die stehen vor diesem runtergekommenen Haus quasi, und dann kommt der erste Anwärter und der steht da irgendwie 3 Tage draußen. Stimmt, und die kommen immer raus und sagen, verpiss dich.
Hau ab.
Genau, hau ab, du hast nichts zu suchen. Ja. Das ist, ich weiß, dass das klingt total krude, aber das ist so eine Art Loyalitätstest. Aber ich bin ja niemandem böse, wenn er sagt, ich habe darauf keinen Bock. Nee, ich habe darauf nicht. Bock.
Klar.
Und ich würde mich gerne mit Leuten umgeben, die darauf auch Bock haben.
Öko-Fight Club auf dem Land.
Ja, genau, der ist große Karotten, weiß ich nicht.
Du guckst jetzt dieser Karotte beim Wachsen zu.
Genau.
Und erst wenn du 3 Zentimeter, dann kannst du nochmal vorsprechen.
So, und wir müssen halt anfangen, uns zu boxen, weißt du, damit das losgeht.
Also
wir müssen jetzt nicht unbedingt schizophren sein, wie der Hauptcharakter in dem Film.
Och.
Aber sind wir beide.
Wir bringen alles mit.
Genau, alle Voraussetzungen. Und ich denke, das ist genau dieser innere Kampf, der Kampf gegen den Selbstbeschiss, der Kampf gegen die Frage, warum ich jetzt keinen Bock habe, Sand zu schippen.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Jo, und es geht los mit 2 von 3 Mutmachern, Paul und
Hajo Schumacher.
Genau, und das Thema, was uns heute umtreibt, habe ich mir ausgesucht. Und es geht mir um sowas ganz Banales wie Träumen. Ich möchte nämlich von dir, meinem Sohn, möchte ich wissen, wenn du dir so deine nächsten 10 Jahre vorstellst. Klammer auf, ich hatte unlängst Geburtstag und es liegt, das ist halt so deutsche Zahlenmystik, es gibt ja runde Geburtstage, die sich ja von den unrunden irgendwie sind sie besser, wichtiger. Ich bin 60 geworden und meine nächsten 10 Jahre sind interessant, wenn ich drüber nachdenke. Und die Frage, was ich mir da so wünsche, beschäftigt mich die letzte Zeit. Da du genau halb so alt bist wie ich, nämlich 30 Jahre, hast du ein völlig anderes Jahrzehnt vor dir, was faktisch dasselbe ist, historisch gesehen, aber ein ganz anderer Lebensabschnitt. Und ich habe festgestellt, dass wir beide uns noch nie so ganz richtig über Entwürfe, Träume, Wünsche unterhalten haben, und darum soll es heute gehen.
Wow.
Ich war mal in einem so einem Persönlichkeitsentwicklungsworkshop und da war die Aufgabe am letzten Tag, kriegst du einfach nur ein DIN A3 Blatt und einen Haufen Buntstifte, mal ein Bild, muss gar nicht künstlerisch wertvoll sein, wo irgendwie zu erkennen ist, wie du dir deine Zukunft vorstellst. Insbesondere so den Moment zum Beispiel, wo die klassische Erwerbsarbeit endet, so Rentenanfang, dieser Übergang. Wo bist du, was machst du und so weiter. Wenn du so ein Bild malen würdest für Paul mit 40, was wäre da drauf?
Auf jeden Fall ein Garten.
Komisch, bei mir auch, ja.
Auch irgendwie ein Wohnobjekt, welches tatsächlich so geräumig ist, dass es nicht nur mir, sondern auch vielleicht mit Anbauten anderen Zwecken irgendwie dienlich ist.
Ist das ein Bauernhof?
So genau habe ich da noch nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Ich finde das total spannend mit diesem Traumthema, da ich, glaube ich, den intensivsten Traum überhaupt während meiner Zeit in Findhorn, in der Findhorn-Community in Schottland hatte.
Erklär mal eben für alle, die das nicht kennen.
Ja, eine, wie soll man sagen, spirituelle Community, die sich dem achtsamen Umgang mit der Natur verschrieben hat und basiert auf einem Ehepaar, welches dorthin gezogen ist und ist umgeben von, also die Familie, die originale Familie, ich glaube Eileen Caddy hieß sie, ist so ein bisschen umgeben von Mystik, weil es irgendwie auch immer darum ging, dass man auf Stimmen hört oder dass auf jeden Fall die Frau dieses Ehepaares dort eine besondere Verbindung zu der Natur hatte. Und die Erfolge, die die Findhorn-Community auf ihrem Grund und Boden mit dem Anbau von Pflanzen gefeiert hat, haben nicht nur die Scottish Soil Association, also das bodenkundliche Institut Schottlands, verblüfft, sondern sind bis heute einfach ein tolles Aushängeschild dafür, wie Mensch und Natur total in Einklang leben können.
Man muss, glaube ich, noch dazu sagen, dort, wo diese Community ist, war im Wesentlichen Sand. Strand, das war so in Küstennähe. Also der Boden war nicht besonders fruchtbar. Du hattest da halt dieses übliche, naja, diese Büsche und also nicht viel. Und die haben in verschiedenen Schritten so eine Permakultur aufgebaut. Also da einfach neuen, besseren Boden entstehen lassen. Führt jetzt zu weit, wer sich dafür interessiert, Findhorn findet man in Schottland. Und da wachsen jetzt Pflanzen, die da eigentlich gar nicht hingehören, weil die so guten Boden machen. Das heißt, egal wie spirituell da irgendwelche Stimmen und Wichtelzwerge und ich weiß nicht was, Dämonen und göttliche Funken rumsprühten, die haben wirklich was vorzuweisen. So, das war der Bildungsteil, Findhorn.
Genau, und in dieser Community während der Zeit, die ich dort verbringen durfte, auf einem Workshop zusammen mit anderen Fremden, die auch so ein bisschen auf der Sinnsuche waren, verschiedene Generationen, die dort aufeinander trafen und verschiedene Nationen auch auf jeden Fall, was einen sehr, sehr interessanten Mix ergeben hat. Zu einigen habe ich bis heute auch noch Kontakt. Und spannend war dieser Traum dahingehend, dass er sich so unwahrscheinlich real angefühlt hat. Also ich kann bis heute dieses Gefühl, mit welchem ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, nachempfinden. Und das ist so eine Wärme, die ich, ich glaube, am ehesten mit so einem Zuhausegefühl in Verbindung bringe. Also mit einem Ort, wo ich Frieden finde.
Würdest du mir jetzt den Traum auch noch verraten?
Der Traum war nichts Besonderes. Der Traum war tatsächlich einfach nur der Blick auf ein Grundstück, auf einen Garten. Hinten an, also doch einige hundert Meter entfernt, sah man irgendwie Gewässer. Und in meinem Rücken, ich guckte quasi in den Garten hinein, in meinem Rücken war das Haus, die Behausung, von die jetzt aber nicht wie näher spezifiziert ist. Also es war meiner Meinung nach ein Holzhaus. Viel wichtiger für mich in dem Zusammenhang war immer dieses Gefühl, welches sich einfacher bewahren lässt für mich als der Traum an sich, also als die Bilder, von die verändern sich im Laufe der Zeit. Dieses Gefühl ist doch gleich geblieben.
Was mir auffällt, das haben wir gemeinsam, unser Zukunftstraumbild hat irgendwie was mit Grund und Boden zu tun. Also ein Gartenhaus, irgendwie Gegend, Land. Man könnte ja auch träumen von, ich weiß nicht was, von ganz vielen Menschen, die um einen rum sind. Oder man steht in der Küche und kocht was oder so. Aber wir beide haben so dieses, ja, diesen Pippi Langstrumpf, so das ist unsere Villa Kunterbunt.
Ja, so Peter Lustig.
Bitte. Oder Peter Lustig, so meinetwegen. Interessant, oder? Was gehört da noch zu? Also ich meine, bei mir ist übrigens noch ein Tier mit dabei. Höchstwahrscheinlich ein Hund, würde ich mal sagen.
Oder eine Ziege.
Und es sind Menschen um mich rum, die jetzt auch um mich rum sind. Also deine Mutter zum Beispiel, du, Fritz, vielleicht noch Freunde oder sowas. Also schon sowas Community-haftes. Also total. Größer als Familie.
Ja, so selbstgewählte Familie zu einem gewissen Punkt.
Und auch nicht passiv. Also alle sind irgendwie beschäftigt, ohne gestresst zu sein.
Das klingt für mich wie so eine Meritocracy, heißt das, glaube ich. Also eine Gesellschaft, die auf der gegenseitigen Wertschätzung beruht. Man sagt sich quasi die ganze Zeit, wow, das hast du super gemacht. Und jeder erkennt die Rolle des oder der anderen, des anderen Menschen innerhalb der Community an und wie wichtig diese für den Gesamterhalt dieses Systems oder dieses neuen Ökosystems ist, welches man dort versucht aufzubauen. Und ich fand das spannend. Wir haben, glaube ich, in der vergangenen Montagsfolge auch drüber geredet. Der Gärtner aus Japan, der gesagt hat, das beste Gärtnern ist das Nichtstun und einfach das Samen verteilen. Und wenn ich den Traum so weiterdenke, dann möchte ich nicht nur deinen Gedanken aufgreifen und sagen, ich schaffe einen Mehrwert für die Menschen um mich rum und stelle vielleicht ein Angebot zur Verfügung, welches Freunde, welches erweiterte Familie wahrnehmen kann, um mit mir gemeinsam dort Frieden zu finden, auch wenn das nicht längerfristige Lösungen sein müssen, aber das wäre natürlich auch wünschenswert.
Ich muss hier einmal ganz kurz unterbrechen, die Meritokratie, falls du das meinst, ist eine so eine Machtanordnung oder eine Herrschaftsform, wo Menschen, die besondere Verdienste sich Verdienste erworben haben, Posten bekommen. Mhm. Also du wirst belohnt dafür, dass du, keine Ahnung, eine Goldmedaille im Kanufahren gewonnen hast und dann wirst du Sportministerin oder sowas zum Beispiel. Das ist eine Meritokratie. Verdiente Bürger machen Dinge, weil man glaubt, dass wenn die mal irgendwas Tolles gemacht haben, dann werden sie das als Regierungsmenschen auch machen. Also es ist nicht das, was du gerade erklärt hast, so eine Anerkennungsgeschichte.
Ich glaube, dass man es zu der machen kann.
Absolut, ja, aber es heißt anders.
Ja, genau, vielleicht müssen wir da auch einfach euphemistisch rangehen und sagen,
wir benennen das um.
Genau, prägen statt nachspielen.
Ja.
Und ich denke, dass da auch ein großer Teil herkommt für mich, dass ich gerne einfach Dinge machen würde und das Gefühl habe, dass auch mit meinen Studienversuchen und mit der Ausbildung, die ich dann angefangen habe, ich eigentlich immer auf der Suche nach Wissen war, welches ich dann irgendwann mal benutzen kann. Oder zumindest Schlagworten, die mir dann in einem digitalen Zeitalter die Möglichkeit geben, tiefer gehende Recherchen im Internet aufgrund der internationalen Datenlage zu betreiben. Und da sehe ich auch zum Beispiel den riesigen Vorteil von AI einfach als Unterstützung bei einer Suchmaschine. Ich habe das mit ChatGPT auch schon während meiner berufstätigen Tage ausprobiert und einfach mal nachgefragt. So einfach wirklich per wie Alexa oder Siri oder sonst wie einfach eine AI gefragt. Dabei ist ChatGPT ja nun wirklich echt ein sehr einfaches Modell. Aber dieser Traum, wenn ich darauf zurückkomme, hat so eine gewisse Hippie-Community-Computer-Annäherung.
Also schon, es ist nicht Low-Tech. Also man hat schon die nützlichen Dinge des Digitalen hat man dabei.
Es ist genau die Brücke, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Also es ist das Tomaten-Anpflanzen, aber gleichzeitig irgendwie auf eine smarte Art und Weise sicherstellen, dass nicht nur über biologische Faktoren, wie zum Beispiel das Anpflanzen verschiedener Kräuter, um Schädlinge fernzuhalten oder so, sondern halt auch über technologische, physikalische Faktoren, der Erfolg dieser Pflanzung sichergestellt werden kann. Und das finde ich so unglaublich interessant.
Und jetzt die unmoralische Frage bei diesem Traum oder bei diesem Zukunftsentwurf. Menschen, die ich kenne, die den verwirklicht haben oder versucht haben, ihm näher zu kommen, gerade so dieses Haus und Garten und Tomaten und so weiter, die sagen einhellig, der Traum und die Wirklichkeit klaffen dann am Ende doch ganz schön auseinander.
Total.
Weil erstens sieht dieses Haus, das da in Realität aufscheint, nie so aus wie das, was du aus dem Traum kennst. Die Menschen um dich rum sind vielleicht auch gar nicht die du haben willst, sondern irgendwelche anderen. Und dann kommt noch irgendwie der Gelbmaulrüssler und frisst dir deine Tomaten weg und dann ist noch scheiß Wetter und dann sind deine Nachbarn noch Nazis. Die entscheidende Frage ist, sollte man sich diesen Traum nicht irgendwie so schön in rosa Watte packen und in den Hinterkopf legen, so als, naja, vielleicht als Gedächtnisstütze oder als Erinnerung, oder sollte man wirklich versuchen, ihn so eins zu eins wie möglich umzusetzen?
Ich glaube, dass eins zu eins nicht möglich ist.
Ja.
Deshalb ist es ja auch ein Traum und das ist ja auch das Schöne daran. Und deshalb ist er, glaube ich, auch so mächtig, weil er eher eine Idee verkörpert als jetzt ein tatsächlich real schon bestehendes Konstrukt, was wie auch immer geartet organisiert ist.
Und was verbirgt sich genau in dieser Idee? Du hast jetzt mehrfach, glaube ich, gesagt, Frieden finden, inneren Frieden, sowas in der Richtung?
Ja, innerer nicht mal unbedingt. Also das geht damit einher, glaube ich, dass wenn du dich in einer Umgebung bewegst, welche für dich sinnhaftig erscheint, dass du dann at peace bist.
Und das wäre eher, weil wenn die Menschen, die um dich rum sind, sich zum Beispiel gerade ganz fürchterlich streiten um irgendeinen Scheiß, kann ja sein. Also dann hast du auch keinen Frieden und keine Ruhe. Und das ist derselbe Streit, den du in der Großstadt hast.
Aber wieso? Die streiten sich doch.
Ja klar, aber die Frage, auf die ich hinaus will, warum hast du den inneren Frieden oder die Ruhe nicht genau gerade jetzt?
Habe ich ja. Also ansonsten wäre ich ja nicht in der Lage zu träumen oder mich auch wieder in diese, in diese Ebenen hineinzuversetzen. Ich glaube,
also es ist kein Fluchtszenario.
Nein.
Ich will irgendwo raus.
Das ist für mich eher wirklich ein Mehrwertszenario. Ich würde gern als das Vorbild für einen solch wirklich mutmachenden Schritt dienen. Das ist irgendwie, ich glaube, da diese Verantwortung, da sehe ich mich, da habe ich irgendwie Spaß dran.
Ich frage für einen Freund, spielen deine Eltern oder dein etwas kleinerer Bruder in diesem Szenario auch eine Rolle?
Sicher.
Also sind wir anwesend?
Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass offene Kommunikation das absolute A und O ist.
Ja.
Und da wir ja auch schon angefangen haben, in diesem Podcast darüber zu reden und auch wir ein solches Format dann weitertragen können auf sich vielleicht verändernde Lebensumstände. Das finde ich unglaublich spannend und das macht mir unglaublich Mut, weil wenn ich mit euch, mit wem dann? So, wenn wir schon so eine Ebene etabliert haben, die ich mir zum Teil mit meinen Freunden erarbeitet habe, zum Teil auch noch nicht erreicht habe, warum kann man da nicht offen drüber reden? Und ich glaube, dieses rosarote Brille und das wird alles viel schöner, nee, das wird eine Heidenarbeit, total. Aber das meine ich halt mit dieser Sinnhaftigkeit. Wenn ich dahinter den Mehrwert sehe, den ich schaffen kann durch ein Tageswerk, dann erfüllt mich das mit dem Frieden, den ich jetzt, sagen wir mal, periodisch empfinde. Und das tue ich meistens dann bei der Arbeit, tatsächlich. Also wenn ich mich in der Natur aufhalte und irgendwie etwas zu tun habe, physisch.
Dein Traum spielt aber tendenziell auf dem Land. Also nicht jetzt zum Beispiel in Berlin-Schöneberg.
Ja, ist schwierig. Kann man sicher machen, ist, glaube ich, nicht der Traum, den ich träume.
Also du guckst dann schon auch in die Weite.
Ja.
Du siehst einen Horizont und nicht eine andere Hauswand.
Wahrscheinlich ein paar Windräder.
Ja gut, das ist ja in Ordnung. Und fändest du es okay, wenn zum Beispiel deine Eltern, die Teil dieses Projekts sind, wenn die zum Beispiel das Winterhalbjahr einfach gar nicht da sind? Ich frage wiederum für einen Freund.
Sicher. Also ich denke...
Es gibt keine Anwesenheitspflicht.
Nee, ich denke, dass offene Kommunikation gerade in solchen Belangen unglaublich wichtig ist, weil wenn wir es schaffen wollen, dort einen Ort zu kreieren, der einen gewissen Mehrwert darstellt, dann heißt das für mich auch, dass man dort Bedürfnisse und Wünsche und auch Träume oder wie auch immer geartete Reisepläne ganz offen kommunizieren kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man das früh genug tut, sich dann auch für ein Winterhalbjahr auf einem, sagen wir mal, Selbstversorgerprojekt genügend Ressourcen, Arbeitskräfte finden lassen, um das am Laufen zu halten. Ist ja eh die Frage. Also ich denke nicht, dass man in den ersten Jahren dort an einen Punkt kommt, wo man wirklich sagt, okay, dort muss ein Betrieb während des Winterhalbjahres aufrechterhalten werden. Das wird eine ganze Menge Aufbauarbeit erstmal. Und dass man da sagt, ey, wir brauchen irgendwie Urlaub oder was, das ist doch völlig normal. Also
dieses Selbstversorger, finde ich, weiß nicht, ob das deutsch ist, aber es ist auf jeden Fall Schumacher, weil ich habe das auch. Ich finde Autarkie, auch wenn dir ganz viele Ökonomen erklären, dass das total bescheuert ist, weil du hast ja wie 85 Millionen Deutsche, wenn du das jetzt mal in 10 Millionen Gruppen a 8 Menschen aufteilst, was jetzt vielleicht eine etwas größere Familie wäre, dann hättest du 10 Millionen mal Selbstversorger in Deutschland. Das würde nicht funktionieren, so viel Land gibt es überhaupt nicht. Also das industrielle Herstellen von Lebensmitteln oder das groß angelegte Klären von Wasser oder.
Ist die Frage, welche Getreidedreh- und Angelpunkte, Lagerplätze, weiß ich nicht, Fruit-Logistik-Zentren du schließen könntest, wenn du 10 Millionen Selbstversorgerfamilien hättest. Also wie viel Platz würdest du dazu gewinnen, weil Lieferketten einfach obsolet werden?
Schon, aber du hättest 10 Millionen Backöfen, weil diese 10 Millionen Horden sich alle ihr eigenes Brot backen würden. Und da sagt dann, der Ökonom ist eigentlich schlauer, wenn du einen richtig großen Backofen hast und da machst du tausende von Broten und verteilst sie.
Das nennt sich Monopolisierung.
So, genau. Ja, das wäre in diesem Fall Monopolisierung, aber es wäre eben auch, wie sagt man, eine Skalierung von so. Und es wäre ein total zersiedeltes, zerschossenes, verkleinstartetes Land, wenn du diese ganzen 10 Millionen autarken Betriebe hättest. Das heißt, Autarkie funktioniert nur als persönliches Projekt, aber nicht als Gesellschaftsmodell, glaube ich. Aber das ist eine andere Frage. Aber was liegt dahinter, hinter dieser Autarkie? Das heißt ja auch so ein bisschen, ich möchte mich abkoppeln von diesem ganzen Großen. Ich möchte nicht mehr Kunde bei den Wasserbetrieben sein, ich möchte nicht mehr Kunde bei den Elektrizitätsbetrieben sein, ich möchte nicht mehr Kunde im Supermarkt sein und mir irgendwelche komischen aufgepumpten Tomaten zulegen müssen. Also es ist ja schon auch so ein, naja, so ein Entfernen von einer bestimmten Art von Welt. Oder vielleicht auch Konsum.
Für mich ist es ein Vereinfachen der Welt. Also ich habe das Gefühl, obwohl in Berlin es unglaublich einfach ist, in den Supermarkt zu gehen und sich mal eben eine Tiefkühlpizza zu holen, steht dahinter ein wahnsinnig komplexes System, welches nicht nur bei meinem Geldinstitut oder Arbeitgeber anfängt, der mir Lohn für eine Arbeit überweist, sondern dann auch noch bei dem Produkt Tiefkühlpizza endet, die irgendwo gebacken wurde, dann irgendwie schockgefrostet.
Millionenfach.
Und so. Ja. Und das ist einfach, wenn man es von außen betrachtet. Also es ist total einfach, meine EC-Karte da drauf zu halten. Ich muss sie nirgendwo reinstecken. Genau. Ich im Zweifel nicht mal einen PIN eingeben. So, und da gibt es ja auch die Amazon-Supermärkte, wo sich ja im Nachhinein herausgestellt hat, das war gar keine AI, sondern das waren halt irgendwie leider unterbezahlte Jungs in irgendeinem Center, die da auf Kameras identifizieren mussten, welche Items die Leute geshoppt haben, um dann irgendwie die entsprechende Rechnung auszustellen. Aber egal. Es scheint auf den ersten Blick einfach. Gleichzeitig stehen für mich da unglaublich komplexe Zusammenhänge dahinter. Und ich habe das Gefühl, dass je mehr ich mich mit dieser Komplexität dieses Systems dahinter versuche auseinanderzusetzen, desto mehr stoße ich letztlich auf ein Paradoxon. Und das ist irgendwie, wir produzieren zu viel, wir stellen zu viel Plastik her, alles zu viel Müll, Klimawandel, weiß ich nicht was. Aber ey, Supermarkt ist halt immer noch offen und die Produkte, die Regale sind immer voll.
Also und die Sachen sind immer noch dreimal in Plastik eingeschlagen.
So, und dann gibt es auf einmal Inflation und dann wieder keine Inflation und ich weiß nicht was. Ich habe irgendwann auch in einer Podcast-Folge mal gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass Qualität sich nach wie vor durchsetzen wird und dass wir nun, wenn wir dieser Finanzialisierung des Wirtschaftssektors zu gucken. Also es geht nicht mehr um das Produkt an sich, sondern nur noch darum, welchen Wert das Produkt generieren kann aufgrund irgendwelcher Zahlen für halt Investoren, die in diese Company oder in diese Firma, die irgendein Produkt herstellt, irgendwie, damit die auszahlen können. Daraus würde ich mich so gern entfernen, weil ich weiß, dass das romantisch ist, dass man dann irgendwie mit dem, weiß ich nicht, Piaggio, Oettel, Dreirad, weiß ich nicht was, mit einer Kiste Tomaten hier nach Berlin-Kreuzberg fährt und irgendwie sagt, guck mal hier, das sind die geilsten Fleischtomaten, die du je gegessen hast, so, und die kosten jetzt halt 2 Euro das Stück.
Also das, was du mit Autarkie und zurück zur Übersichtlichkeit, also zu einer Vereinfachung, so ein bisschen reduzieren und so, was du alles meinst, ist natürlich auch Verzweifeln am Kapitalismus. Also für mich jedenfalls.
Ja, weil es so sinnentleert ist. Also ich weiß
und vor allem, weil es immer diese Mehr-Logik hat. Es muss ja immer mehr werden. Es muss mehr verdient, mehr konsumiert, mehr irgendwas werden. Die allermeisten Probleme, die wir haben als Menschheit, wenn ich jetzt mal groß, sind alles diese Mehr-Probleme.
Genau.
Ja, wir haben mehr Müll, mehr dieses, mehr jenes, mehr irgendwas. Das heißt, der Kapitalismus frisst sich irgendwie selber auf. Hat man zumindest mal den Eindruck. So in Deutschland hat Ludwig Erhard immerhin mal die soziale Marktwirtschaft erfunden, um nicht diesen Raubtierkapitalismus, ich sag mal Silicon Valley. Weitere Vordenker sagen jetzt, wir müssen eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft haben. Das heißt, alles das, was Umwelt ist, mitberechnen als Kostenfaktor. Ich habe jetzt gerade gelesen, allergrößte Plastikmüllverursacher der Welt ist
Nestlé.
Coca-Cola.
Ah.
So, wegen Einweg. Nur mal so als Beispiel, ne? Immer mehr, immer mehr. Also das heißt, dieser Lebensentwurf, den du da hegst als Traum, ist auch der Versuch eines anderen Wirtschaftens, Versorgens.
Genau. Es, glaube ich, geht eher um so eine Art von, wie soll man das nennen, Motivationswirtschaft. Also so grundlegend zu sagen, hey, du, der in dieses Projekt kommen will, bitte tu uns den Gefallen und sei so ehrlich zu dir selbst, wie es irgendwie möglich ist und finde heraus oder versuche herauszufinden, was dich wirklich antreibt.
Tja.
So, und wenn du schon jetzt zu diesem Projekt gekommen bist und hier vor der Tür stehst, dann hatte das ja einen Grund. Also wo besteht für dich der Mehrwert, den du in dem Projekt gesehen hast? Und ich glaube, das Managen dieser gemeinschaftlichen Überlegungen, die ja trotzdem total individuell sind, darauf kommt es letztlich an, weil ich glaube, dass sich dort viele Überschneidungen finden. Wenn ich in meinen Freundeskreis gucke, wenn ich auch in deinen Freundeskreis gucke und wie sich dort ja Leute in letzter Zeit, weiß ich nicht, Richtung Land bewegt haben oder auch Freunde, die dich versuchen zu überzeugen.
Manche auch wieder zurück übrigens.
Manche auch wieder zurück. Mhm. Ich habe gerade mit jungen Leuten aus Saarmund geredet, in der Nähe von Potsdam. Die haben in Berlin das Studium begonnen und haben dann wirklich nach dem Bachelor direkt wieder aufs Land gemacht. Und die
kamen vom Land?
Genau. Ah, okay. Und die brauchen ungefähr anderthalb Stunden nach Schöneberg und sagen, das ist ein schöner Trip, alle wann mal, aber wir finden es in Saarmund auch ganz putzig.
Interessant.
Ja, finde ich total interessant.
Weil und eigentlich heißt mir gleichzeitig die jungen Leute Mut. Wollen alle in die Stadt. Aber jetzt mal die Frage, da steht jetzt einer vor der Tür, den kennst du, ist ein Bekannter. Und du weißt, der hat jetzt die Arbeit nicht erfunden. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe dir etwas vererbt oder vielleicht ist es auch in der DNA oder du hast es gelernt. Aber wir beide haben so ein Sensorium, ein feines Sensorium, für Menschen, die so Verpisstendenzen haben. Mhm. Im Sinne von, wenn da ein großer Haufen Sand wegzuschippen ist, dann haben die ganz schnell irgendwie was anderes zu tun, rücken, gehen mal Kaffee kochen oder eine Viertelstunde pinkeln. Also auf jeden Fall haben die maximal 3 Schippen geschippt, während du 300 geschippt hast. Mhm. Solche Menschen machen mich rasend, weil ich das Gefühl habe, die nutzen mich aus oder beziehungsweise die geben nicht so viel in die Gruppe wie, also irgendwie so eine Ungerechtigkeit, so ein Disbalance-Gefühl. Mhm. Würdest du so eine Person rausschmeißen? Würdest du dem sagen, pass mal auf hier Knut, sieh mal zu, dass du jemand anders Doofes findest, wo du dir ein lockeres Leben machen kannst?
Also ich würde sagen, dass dieses Verhalten ein Ausdruck dieser Person ist, und das ist jetzt wirklich mieseste Küchentischpsychologie, ne, dass dort eine gewisse, immer noch so ein gewisser Selbstbeschiss drin liegt. Weil was machst du in diesem Projekt, wenn du dir nicht vorher überlegt hast, dass es vielleicht auf dich zukommen könnte, dass du hier physisch eine ganze Menge Sand schaufeln musst? Oder warum standest du überhaupt vor der Tür? Also wenn ich das Ganze mal total überspitze, ich weiß nicht, ob du dich an die Szene aus dem Film Fight Club erinnerst, aber die stehen vor diesem runtergekommenen Haus quasi und dann kommt der erste Anwärter und der steht da irgendwie 3 Tage draußen, und die kommen immer raus und sagen, verpiss dich,
hau ab.
Genau, hau ab, du hast nichts zu suchen. Ja. Das ist, ich weiß, dass das klingt total krude, aber das ist so eine Art Loyalitätstest, aber ich bin ja niemandem böse, wenn er sagt, ich habe darauf keinen Bock. Nee, ich habe darauf nicht. Bock und ich würde mich gerne mit Leuten umgeben, die darauf auch Bock haben. Und da zu gucken, wo die Überschneidungen sind. Also auf was hast du Bock, auf was habe ich Bock, wo kommen wir da zusammen? Ich glaube, das ist das spannende soziale Experiment, was gleichzeitig ein treibender Faktor hinter dem allgemeinen Experiment sein kann.
Ich finde diese Fight Club-Idee wahnsinnig gut.
Ich meine, stell dir mal vor,
so ein Öko-Fight Club auf dem Land.
Ja genau, der ist große Karotten, weiß ich nicht, verstecken.
Du guckst jetzt dieser Karotte beim Wachsen zu.
Genau.
Und erst wenn du 3 Zentimeter kannst du nochmal vorsprechen.
Du sagst dieser Karotte jetzt 400 Mal, dass sie die beste Karotte wird.
400?
Ja.
Pro Stunde? Du denkst da fällt uns schon eine Menge ein. Vielleicht sollten wir einfach einen Folterkeller aufmachen.
So, und wir müssen halt anfangen, uns zu boxen, weißt du, damit das losgeht. Wir müssen jetzt nicht unbedingt schizophren sein, wie der Hauptcharakter in dem Film.
Och.
Aber sind wir beide.
Wir bringen alles mit.
Genau, alle Voraussetzungen. Und ich denke, dass dieser Kampf, der ja dann auch mit Tyler Durden in Fight Club, lustige Analogie jetzt, irgendwie so vonstatten geht, das ist genau dieser innere Kampf, der Kampf gegen den Selbstbeschiss, der Kampf gegen die Frage, warum ich jetzt keinen Bock habe, Sand zu schippen, weil hatte ich jeden Tag auf Arbeit den Bock, irgendwie Sand zu schippen.
Alter, diese Debatten, die kenne ich so, dieses
weil man sie mit sich selber 1000 Mal geführt hat.
Selbst ausforschen und gucken, was steckt dahinter und radikale Ehrlichkeit. Wir haben dazu am kommenden Mittwoch eine wahnsinnig spannende Folge über eine polnische Filmemacherin, Joanna, die ein Paar hier, ein Berliner Paar, er früher Soldat in der DDR, sie polnisch-katholisch, beide noch mit Sozialismus-Erfahrung aufgewachsen, die sich jetzt so eine radikale Ehrlichkeit aber keine Treue als Paar versprochen haben. Also hoch, hoch spannend, da geht's um dieses Thema. Bei mir kommen da so ganz viele Erinnerungen an früher, an zum Teil auch an Osho und so Workshops, so ich will jetzt mein Ego zerschmettern und so. Boah, bitte nicht, ey. Ich hab's dicke.
Finde ich total legitim und ist
könnt
halt auch einer
machen,
der,
aber im Westflügel.
Ist auch einer der Wünsche so, oder du, weißt du, dann ist da irgendwie Yoga und Achtsamkeitsworkshop und dann gehst du halt einen Baum fällen daneben, so weißt du, so machst du die Kettensäge an und zeigst so dein Missfallen. Also das war jetzt gerade nur so,
ja,
so ein
geil,
Ding.
So mit der Kettensäge immer, wenn
Kettensägen-Yoga.
Immer wenn Yoga ist,
genau.
Machst du das Ding an.
Und jetzt bleib mal zen, genau.
Ja, genau.
Jetzt entspann dich mal.
Baum, direkt fällst du so eine 400 Jahre alte Eiche vor genau. der Yoga-Halle.
Und um die Yoga-Halle zu bauen.
Nee.
Um eine zweite Yoga-Halle
ja,
zu
genau,
bauen.
Genau,
eine bessere
genau.
Yoga-Halle
nee,
zu bauen.
Nee, um so einen Rennkurs für Formel-3-Autos direkt
genau,
und um die Yoga-Halle rumzubauen. Und dann musst du aber ganz ruhig und achtsam bleiben. Gut, ich merke schon, also es wird nicht so nice. Es wird schon auch so ein perfides, kleines
Natürlich,
Schweineparadies.
Also, wir sind doch diejenigen, also wir sind doch perfide
ja,
kleine Schweine. Insofern kann es doch nur ein perfides, kleines Schweineparadies werden. Ich glaube, das ist halt auch, das gehört auch zu dieser Ehrlichkeit. Dazu,
es
sich
so
selbst
irre.
Einzugestehen,
frage,
dass man ein Mensch ist. Also,
ich frage, was sind deine Träume? Was möchtest du? Du fängst an so mit Schalmeien und innere Ruhe und so. Und jetzt überlegen wir, wie
Wahnsinn.
Wir uns gegenseitig maximal quälen können. Nein, ich finde, das hat einen sehr interessanten Verlauf genommen.
Du sagst doch immer, Qualität kommt von Qual.
Ja, absolut, absolut.
Und dass wir da beide eine Bereitschaft für mitbringen und dass man währenddessen noch jede Menge Spaß haben
das
kann.
Das ist der Punkt.
So.
Das ist der Punkt und das ist mir bislang zu kurz gekommen.
Ja. Also das, ne? Das sehe ich als Voraussetzung tatsächlich.
Ja, ja,
ich glaube, dass da dort der Spaß beginnt. Wirklich. Also
ja, aber ich finde, das Wort Spaß ist eindeutig in dieser Folge zu spät gekommen.
Mm.
Das hätte ganz am Anfang irgendwie stehen müssen.
Nein, dann schneiden wir es einfach nach vorne.
Nein, wir schneiden es nicht nach vorne, sondern wir nehmen uns das, wenn wir unsere Traumhäuser, Gärten, Hunde, was auch immer, uns vorstellen, wenn wir das visualisieren, ist die Spaßkomponente immer dabei. Weil ich finde das so anstrengend, wenn man immer denkt, boah, Sandschippen, ich muss irgendwas renovieren, ich muss still sitzen.
Ja, man
Yoga
muss es halt
machen,
geil machen irgendwie. Also
ich muss
weiß
mein
nicht.
Ego zertrümmern, ich will das alles gar nicht. Ich will einfach nur Spaß haben.
Ja.
Ich finde, das ist ein wahnsinnig gutes Schlusswort, mein lieber Sohn. Wir haben Spaß in den nächsten 10 Jahren und so einfach sind unsere Pläne.
Genau.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß an diesem Wochenende und hören uns am Montag. Bis dahin.
Bis
tschüss.
Dann. Tschüss.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.